Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Hofertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und man könnte auch sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder gibt es die Diskussionen, wenn wir Störungen auf der Baustelle haben, wenn wir Behinderungen haben und einen gestörten Bauablauf. Ja, wie ist das Ding denn nun der Höhe nach hier zu leiten? Ich sag da bloß einmal zwei Schlagworte und jeder weiß sofort, was los ist. Der sogenannte Einzelnachweis versus Globalnachweis. Ja, wie geht das nun im Detail? Wie machen wir das in der Praxis? Das sind immer wieder ganz, ganz intensiv diskutierte Kontroversen zwischen Bauherrenvertretern und Auftragnehmern. Im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Harald Wiesinger haben wir uns über die Dinge dem Grunde nach ausgetauscht und Lösungswege aufgezeigt. Im zweiten Teil wollen wir dasselbe tun und zwar in Bezug darauf, wie dann diese Störungen und die Mehrkosten daraus nachgewiesen werden. Und zwar natürlich sehr umfassend auf beiden Seiten mit dem Blick immer auf den Auftraggeber und natürlich auch auf den Auftragnehmer. Freu dich auf das profunde Fachwissen von Harald Wiesinger und nimm so viel mit, wie du nur kannst. Viel Spaß beim Anhören. Mir gegenüber sitzt immer noch Harald Wiesinger und ich freue mich drauf auf einen wahnsinnig spannenden zweiten Teil unseres Podcast-Interviews. Harald, noch einmal herzlich willkommen.
Servus, freut mich auch.
Harald, du bist ein Altbekannter für mich zumindest, aber auch für viele Kolleginnen und Kollegen, weil du bist bekannt wie ein bunter Hund. Wir haben immer mal wieder festgestellt, dass wir uns eigentlich schon gekannt haben, bevor wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil ich die Ehre hatte, den ein oder anderen Nachtrag von dir bereits zu prüfen. Und du bist, habe ich ja schon gesagt, bekannt wie ein bunter Hund in der Baubranche. Du bist ein bauwirtschaftlicher Berater, du bist Geschäftsführer von der Viconex GmbH und in diesem Sinne betreust du sowohl Bauherren wie auch Auftragnehmer mit deinem Know-how an bauwirtschaftlichen Beratungen und genau deswegen sitzt du auch hier und ich habe dir im ersten Teil schon ausführlich vorgestellt, das heißt, wir steigen jetzt gleich ein. Genau deswegen sitzt du hier. Wir wollen jetzt im zweiten Teil dieses Podcast-Interviews schauen, wie wir dann im Endeffekt belastbar die Zahlen hinbekommen. Es soll ums Geld gehen, da wo natürlich am meisten Reibungspunkte da sind, wo am meisten gestritten und diskutiert wird und auch Emotionalität entsteht. Wie läuft's denn in der Praxis? Und mit der Praxis meine ich nicht diese einfachen Störungen oder auch Leistungsänderungen, sondern wirklich, wenn wir diesen multiple gestörten Bauablauf haben. Wie läuft es da? Da einer sagt, boah, alles viel zu kompliziert, kann ich in keinster Weise irgendwie darlegen alles. Ich gehe her und schaue mir das im Sinne eines Sollte-Ist-Vergleiches an. Und da möchte ich zum Einstieg dich mal bitten, Harald, dass du erklärst, was denn dieser Sollte-Ist-Vergleich eigentlich genau ist.
Also beim Vergleich schauen wir uns an, was wurde auf der einen Seite über den Vertrag erwirtschaftet. Das heißt, man schaut sich das Soll an und mit dem Sollte meint man dann sämtliche Mengen, Mehrungen, Mengen, Minderungen, Entfallmengen werden dabei berücksichtigt. Und dann kommen noch hinzu beauftragte Mehrkostenforderungen, die natürlich dann auch eben zum Vertrag Soll werden. Es ist dann quasi die eine Seite, was habe ich quasi aus dem Vertrag erwirtschaftet. Die andere Seite stellt dann das wieder, was ist mein Aufwand, der entstanden ist, der wiederum einfach die Iststunden aus den Bautagsberichten darstellen. Und genau dieses Delta aus diesen zwei Größen stellt dann das dar, was eben bei einer klassischen Einreichung eines gestörten Bauablaufs mit dieser Betrachtung jener Mehraufwand ist, den der AN einfach darstellt als die Folge daraus, dass Störungen einfach aus der Sphäre des AG dieses Delta verursacht haben. Einfach diesen Mehraufwand gegenüber dem, was ich kalkulatorisch erwirtschaftet habe.
Und das möchte er dann auch zu 100% haben. Und der Bauherr sagt dann, ja, bist du des Wahnsinns? Das kann ja nicht sein, dass das alles bei mir pappen bleibt. Da muss doch noch irgendetwas anderes berücksichtigt sein, weil... Das möchte ich jetzt von dir wissen, warum der Bauherr da nicht so glücklich damit ist, wenn dieser Sollte-Ist-Vergleich allein ausschließlich herangezogen wird.
Ist richtig. Bei dieser Betrachtung wird natürlich nicht betrachtet die ganzen Themen, die in der Sphäre des AN liegen. Das heißt, hat er genug Personal, hat er zu wenig Personal? Das heißt, nachdem ja das kein kein Vertrag, also nach Kostenerstattung in Regie ist, sondern eben nach Leistungen, ist es grundsätzlich ja irrelevant, wie viel Personal da ein hat, wenn er ja doch dann die tatsächlich verbrauchten Stunde ins Rennen wirft als das, was er als Vergütung fordert, ist natürlich zu schauen auf der anderen Seite, war denn das adäquate Personal oder hat er da ganz brutal gesagt, einfach 3-4 Leute zwischengepackt, für die er keine Arbeit hatte, und die soll dann der Bauherr mitbezahlen, also ganz extrem gesagt jetzt. Grundsätzlich geht es einfach um das, hat der AN, das muss er nachweisen nehmen, hat dem er das, alles, sage ich, was in seiner Macht steht, getan, um das Projekt optimal zu machen, um eben quasi genau dieses Delta dann sämtliche Themen außer Streit zu stellen, die vielleicht doch in seiner Sphäre liegen.
Genau, da geht es einmal um das Thema vielleicht vermeintlich zu viele Arbeiter auf der Baustelle, aber auch Qualität der Leute auch. Aber im ersten Teil haben wir das Thema Arbeitsvorbereitung angesprochen, mangelnde Arbeitsvorbereitung, wenn du irgendwie, keine Ahnung, als Bauherr, ich habe das durchaus schon mal gehabt, als Bauherr das Gefühl hast, hey, die Baustelle rennt einfach nicht rund. Und dann hast du als Bauherr einfach auch Themen und dir werden dann über den Sollte-Ist-Vergleich das komplette Delta, wie du gesagt hast, umgewachselt. Ah, das ist dann doch durchaus nicht so fein. Und ein zweites Thema ist auch noch bei diesem Sollte-Ist-Vergleich, warum der Bauherr mit der grundsätzlichen Herleitungssystematik, du hast es eh gesagt, Ist-Kostenerstattung, nicht glücklich ist. Was haben wir da noch für ein Thema, Harald?
Da haben wir natürlich noch das andere Thema mit der Eichstrecke, also sprich, oder anderes Wort muss man sagen, der AN muss ja nachweisen, dass seine Kalkulation für den ungestörten Bauablauf auskömmlich war. Das heißt, das Thema der Eichstrecke, so wird es in der Bauwirtschaft genannt, oder Referenzstreckenmodell, wie man auch sagen will, ist ja oft nicht leicht, weil man oft bei sehr gestörten Projekten ungestörten Bereich oft gar nicht findet. Aber gehen wir davon aus, man findet es immer wieder bei Projekten, dann schaut man sich eben eine ungestörte Strecke an und sagt, okay, hier gibt es keinen Einfluss aus der Sphäre AG, sprich hier kann der AN beweisen, dass er seine kalkulierten Ansätze im Ist auch so erbringt. Und anhand dieser Eichstrecke wird ihm dann einfach quasi nivelliert und geschaut, sind denn diese im Ist aufgewendeten Stunden, passen die adäquat mit dem zusammen, was kalkuliert wurde, weil dann kann ich aus der ungestörten Strecke ableiten, dass quasi in der Störung das dann grundsätzlich beim AG liegt. Jetzt sind wir dann wieder beim gleichen Thema. Wie kann ich dann nachweisen, dass es über viele Bereiche dann nicht doch irgendwo noch in der Sphäre AG ist, dass das einliegt, irgendein Eigenverschulden oder irgendein Eigenanteil? Das wird man nie ganz ausschließen können. Da muss man einfach das Projekt halt maximal halt nur irgendwie durchforsten und schauen, vielleicht schaut man sich noch eine zweite Eichstrecke an oder vielleicht kann man noch irgendein konkretes Thema noch identifizieren, was man dann dem AN zuordnen und sagt, okay, darüber sind wir uns jetzt aber einig, das gehört auch noch dir oder wie auch immer. Da wird man eine Lösung finden müssen, von Projekt zu Projekt.
Grundsätzlich, die Eichstrecke, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dient dazu oder kann dazu dienen, wenn ich eine habe, dass ich die sogenannten Kalkulationsfehler irgendwo identifiziere und außer Streit stellen kann, dass die Annahmen des AN in der Kalkulation etwas zu optimistisch getroffen wurden. Das ist ja so eine Pauschalkeule, die der Bauherr ganz gerne herauszieht und sagt, oh, wenn du jetzt da ist und sollte vergleichst, du hast ja sowieso um 20% zu optimistisch kalkuliert. Das heißt, diese 20%, die vergüte ich dir ja, obwohl da gar nichts gewesen ist. Und dazu dient die Eichstrecke, oder dass man das außer Streit stellt.
Genau. Wenn es eben so einen vermeintlichen Kalkulationsirrtum, Kalkulationsfehler oder was auch immer, wie man das nennen will, geben sollte, dann kann man das damit quasi außer Streit stellen. Wobei, man muss dem Bauherrn schon sagen, die Firma, die den Auftrag kriegt, wird natürlich nicht die teuerste sein, sondern wird natürlich logischerweise die wirtschaftliche Angebot gelegt haben. Dadurch bewegt man sich halt oft in diesen Grenzbereichen, dass sobald eine Störung irgendwo ist, sich das halt dann auch auswirkt.
Dass es nicht mehr ausgeht. Und der Nachweis eben, dass es sich eigentlich ausgegangen wäre, der wird durch die Referenzstreckenmethode erbracht. Wie häufig hast du denn den Fall der Referenzstrecken? Also ist es, haben wir das schon öfter oder ist das eher selten, dass man das eichen kann über die Referenzschreckenmethode?
Man hat schon immer wieder mal, also es ist nicht so, dass das bei jedem gestörten Bauablauf gleich dabei ist. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt auf AG-Seite, sage ich mal, einen Nachtrag prüfen darf, ist es nicht so, dass jedes Projekt das dabei hat. Aber ich würde schon sagen, bei Projekten, die, sage ich mal, einen guten Wiederholungseffekt haben, also sei es jetzt also mit dem Tunnelbau oder, sage ich mal, im klassischen Ingenieurbau, Tiefbau, wo ich, sage ich mal, jetzt eine Handvoll Betonblöcke habe oder einfach Bauteile, die sich immer wieder wiederholen, da habe ich das schon, weil da ist natürlich schon so, dass, auch wenn ich jetzt viele Störungen habe, irgendwo am Ende des Tages muss das ja ins Laufen kommen, weil es ist ja nicht so, dass ich vom ersten bis zum letzten Tag eine permanent durchgehende Störung habe. Also in so einem Fall habe ich dann doch immer wieder diese Referenzbereiche, die ich dann auch heranziehen kann, und die kommen dann entweder direkt gleich von der Firma bei der Einreichung oder man verständigt sich im Nachhinein drauf, wir ziehen das als Referenzstrecke heran, oder natürlich im besten Fall macht man es im Vorhinein gemeinsam mit dem AG, ist aber eher der seltene Fall.
Da sind wir wieder bei der Dokumentation, die im Idealfall gemeinsam erfolgt. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, so eine Referenzstreckenmethode habe ich meistens dann oder oftmals zur Verfügung bei Bauvorhaben, die eine gewisse Taktung haben, richtig, die sich wiederholende Leistungen haben. Vielleicht schaffe ich es auch bei anderen Bauvorhaben, dass ich sie lokal mal habe. Ich habe zum Beispiel einmal eine Referenzstreckenmethode angewandt fürs Versetzen von Bahnsteigkanten, wo wir nachgewiesen haben, dass beim einen Bahnsteig die kalkulatorische Annahme geglückt ist und für den nächsten Bahnhof, der dann gestört war, haben wir dann eben gesagt, okay, wir können diese Soll wirklich heranziehen, weil wir beim anderen Bahnhof nachgewiesen haben, dass dieses Soll der Realität entspricht. Also auch, es kann auch sein, dass es mal so Bauteile sind, die man herausziehen kann oder einzelne Gewerke sind, die man herausziehen kann und da eine Referenzstreckenmethode dann anwenden kann.
Genau, richtig. Also wie schon der Begriff auch sagt, Strecke kann nichts Punktuelles sein, aber alles, was sich, sage ich mal, mehrmals wiederholt, und je öfter sich es wiederholt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Bereich auch findet, der ungestört ist. Also die besten Beispiele findet man immer im Tunnelbau, wo ich halt hunderte, tausende Blöcke habe in einem riesigen Tunnel. Da werde ich immer schön Bereiche identifizieren können, die halt sehr schlecht oder sehr gut sind, aus welcher Sicht auch immer.
Übrigens auch im Hochbau möglich, also nur natürlich, weil wir jetzt natürlich Tiefbaubeispiele gebracht haben, weil Strecke kann auch bei mehreren Geschossen eine Geschossebene, eine gestörte, eine ungestörte Geschossebene sein. Also auch das ist denkbar und auch diese grundsätzliche Herangehensweise kann man wunderbar auch für den Hochbau heranziehen, wenn es eben passt. Eine Frage noch zu dieser Referenzstreckenmethode. Und zwar hast du ja gesagt, dass die Ist-Aufwendungen dann angeschaut werden für einen ungestörten Bereich. Und da wird ja dann quasi geschaut, okay, wie viel Zeit, sagen wir einfach, oder wie viel Stundenaufwand ich für diesen ungestörten Bereich benötige und was habe ich für einen Stundenaufwand kalkuliert. Genau. Wie geht das dann in die Berechnung ein? Weil das ist ja dann eine Ergänzung zum Sollte-Ist-Vergleich. Das heißt, wie macht man das in der Praxis dann?
In der Praxis werden natürlich diese Zahlen auch in der ungestörten Strecke nie exakt zusammenpassen. Das heißt, man hat dann natürlich nur ein gewisses Delta zwischen sollte und ist. Und da kann man damit, wie man das dann handelt, ist grundsätzlich formal egal. Rechnerisch ist es so, dass dieser Delta-Bereich, der wird quasi identifiziert. Das heißt, ich habe dann noch eine Abweichung, eine verbleibende Abweichung von 2-3%. Dann sage ich, das passt gut zusammen. Ich kann natürlich auch eine Abweichung haben im ungestörten Bereich von 5-10%. Aber dann ist es halt so. Und diese 15%, die werden dann eben der Sphäre des einen zugeordnet. Kann ja plus oder minus 10% sein, sind wir uns auch einig.
Kann auch sein.
Und das wird dann quasi als neue Kalkulationsbasis herangezogen. Das ist meine nachgewiesene, ungestörte, kalkulierte Leistung. Und auf dieser Basis kann dann eben der Vergleich, die Delta-Berechnung zwischen den Aufwendungen im gestörten Bereich zum kalkulierten Bereich dann 1:1 quasi ermittelt werden. Dann ist es einfach der Delta-Betrag und dann hätte ich quasi alle Themen, die einer Sphäre zuzuordnen sind, also alles, sage ich mal, alle Eigenanteile des SAG und des SAN hätte ich dann außen vor und der Delta-Bereich ist dann quasi einfach der Störung zuzuordnen.
Genau, das heißt, wir stellen quasi die Kalkulation richtig über diese Referenzstreckenmethode,
ja,
und haben dann ein Sollte-Strich, wenn man so will.
Keine quasi, Ahnung. Ja.
Und mit diesem Sollte-Strich machen wir dann diese Ist-Sollte- oder Sollte-Ist- Vergleich dann. Passt perfekt, ist nachvollziehbar. Trotzdem, das hast du ja eh auch schon gesagt, trotzdem kann es natürlich sein, dass wir nicht alle Sphäre AN-Thematiken dadurch identifiziert haben. Wir haben ja gesagt, sowas wie schlechte Organisation, zu viel Personal oder sonst irgendwas im gestörten Bereich kann ja dann trotzdem noch dazu führen, dass der Bauherr sagt, na, so ganz passt es nicht.
Kann sein, dafür schaut man sich dann bei Projekten, die, sage ich mal, über längeren Zeitraum oder über größere Bereiche gehen, muss man sich einfach dann noch kleinräumiger die Bereiche anschauen und dann kann man sowas auch noch besser rausrechnen oder besser identifizieren.
Wir haben ja schon im ersten Teil des Interviews über das Spannungsfeld zwischen Einzelnachweis und Globalnachweis gesprochen. Jetzt haben wir den Globalnachweis identifiziert, der natürlich gut funktioniert, wenn man ihn mit einer Referenzstrecke korreliert. Und wenn einem diese Referenzstreckenmethode eben nicht zur Verfügung steht, dann haben wir ja genau das Problem, dass wir wieder nur diesen Globalnachweis haben mit den bereits besprochenen Schwächen, wo der AG sagt, puh, nein, das ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommt eben oft dieser Ruf nach dem Einzelnachweis, das heißt, jede einzelne Störung, die Auswirkungen nachzuweisen, die ist dann irgendwo pro Störung aufzusummieren und dann kommt man zu einem Gesamtbetrag und das wirklich dezidiert auf jedes einzelne Thema nachzuweisen. Und ja, da haben wir natürlich wieder die Probleme, dass irgendwann der Aufwand explodiert. Wie gehen wir da vor? Wie kann man da dem Bauherrn sagen, dass das vielleicht vom Aufwand her nicht mehr tragbar, nicht mehr handelbar ist, beziehungsweise wo ist da irgendwo die Grenze? Weil es gibt ja durchaus diese Fälle, wo ein Einzelnachweis absolut Sinn macht und wo die Forderung nach Einzelnachweis auch absolut berechtigt ist. Und irgendwann wird es halt dann Aufwand, mehr und mehr und mehr. Und irgendwann wird man dann sagen müssen, hey, jetzt ist so der Punkt. Und da wird es keine Pauschallösung geben, das ist mir schon klar. Aber vielleicht den ein oder anderen Gedanken da dazu, wo du sagst, okay, das ein oder andere Indiz, wo dann eben so die Grenze sein wird zwischen Einzelnachweis und Globalnachweis.
Genau, das wird also dieser hippe Begriff von Hybrid trifft da ganz gut zu. Es wird oft so eine hybride Behandlung sein, dass man Teile ein bisschen globaler betrachten kann, teilweise wieder über Einzelnachweise. Das heißt, bei einem, sage ich mal, sehr gestörten Bauablauf ist es ja nicht so, dass, wenn ich jetzt Hausnummer 50 Störungen habe, dass jede Störung für sich individuell anders und komplex und neu und ist. Sondern es wird immer gewisse Kategorien und Arten von Störungen geben und die sich dann halt immer wiederholen. Das heißt also, man kann das wahrscheinlich runterbrechen auf eine Handvoll Themen. Und pro Thema wird man sich dann einfach die Störung einmal genau anschauen im Sinne eines Einzelnachweises. Das kann man meistens auch ganz gut herausarbeiten. Das ist auch vom Aufwand her überschaubar. Und dann habe ich mehr oder weniger, wenn ich dann zwei, drei Kategorien abgehandelt habe, dann kann ich mir einen guten Überblick machen, wie daraus sich die Gesamtstörung zusammensetzt. Dann wieder sind wir in der Plausibilisierung. Demgegenüber mache ich eine alternative Berechnung mit einem globalen Nachweis. Und wenn es halbwegs korrespondiert, dann weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin und dass dann hier dieser Nachweis damit erbracht wurde, dass die Störung so irgendwo passt in meinem Gesamtkonstrukt einer Nachtragsprüfung, wenn ich es jetzt wieder aus Prüfersicht sehe. Und so ergeben sich eigentlich wirklich von Fall zu Fall immer Methodiken, die dann auch von den Ressourcen her handelbar sind und auch vom Ergebnis her, wieder, wie wir schon im ersten Teil auch gesagt haben, die auch dann prüfsicher sind, wo wir die Dokumentation haben, die dann eben rechnungshofsicher sind, wo wir einfach hier einfach saubere Dokumentation dann auch liefern können.
Das heißt, man kann dann durchaus Bereiche identifizieren, wo der sogenannte repräsentative Einzelnachweis greifen kann. Das heißt, man schaut sich irgendwie Dinge außer, die sich wiederholen, die ähnlich sind und sagt, okay, man weist das einmal nach und multipliziert dann das auf die Anzahl oder auf die Menge irgendwie hoch. Und ich glaube, da werden wir dann ganz zum Schluss noch, können wir, nachdem wir alle Themen durchbesprochen haben, dass das Essentielle sein wird, und das hast du auch im Vorgespräch schon gesagt, Harald, dass das Essentielle sein wird, und da bin ich ganz bei dir, dass man das immer von mehreren Seiten beleuchtet.
Natürlich. Es ist immer nur so gut, wie man es eben, wie gesagt, möglichst allgemein und objektiv irgendwo betrachten kann. Und wenn wir bei diesem repräsentativen Einzelnachweis vielleicht doch gleich bleiben wollen, da findet man oft eben gute Beispiele in Projekten, wenn man jetzt sich ein Thema anschaut und sagt, es wiederholt sich jetzt wirklich 10, 50 Mal, sei es, weil es weil es einfach Betonierabschnitte sind oder sonst beim Bewährungsverlegen oder auch bei den Dienstleistern, wenn es Pläne sind. Wenn irgendwas, und ich habe dann irgendwo eine Störung oder eine Leistungsabweichung, was auch immer, und ich muss irgendwas 10, 50, 100.000 Mal wiederholen und da habe ich irgendwo einen Wurm drin und eine Störung, da ist es dann sicherlich dieser repräsentative Einzelnachweis ein guter Weg, wo ich sage, okay, bei dieser einen Störung, da schaue ich mir das genau an, vollziehe das quasi und kann es nachvollziehen. Und dann habe ich aus diesem Einzelnachweis, der ist so repräsentativ, dann kann ich den multiplizieren und sagen, okay, das fällt halt jetzt leider 5-mal, 100-mal an das Thema. Und da werde ich nicht bei jedem Thema das neu beleuchten, sondern da ist natürlich dann schon die Wirtschaftlichkeit in der Bearbeitung auch auf beiden Seiten essentiell.
Wohlwissend, dass ich auch da natürlich eine gewisse Unschärfe drin haben werde.
Natürlich, ja.
Natürlich. Also das und das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, weil wir gerade drauf kämen. Kann ich solche Mehrkosten bei Störungen, ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, kann ich solche Mehrkosten bei Störungen auf den Cent genau nachweisen und dokumentieren und außer Streit stellen?
Das waren jetzt zwei Fragen in einer. Zu ersten würde ich schon sagen, ich kann es natürlich auf den Cent genau rechnen und jedes, jeden Nachtrag, den ich erstelle, der hat irgendwo hinten eine Nachkommastelle mit einem Centbereich. Zweite Frage natürlich außer Streit natürlich nicht. Das heißt, die Zahl, die man errechnet, die hat in den seltensten Fällen exakt mit den Störungen oder mit dem Aufwand oder mit dem Mehraufwand oder so zu tun, der es wirklich ist. Das kann man einfach nicht errechnen. Das ist richtig. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man was rechnen kann. Also für sämtliche Bereiche, die eben nicht schwarz und nicht weiß sind. In der idealen Welt, wenn man alles nachweist, natürlich, dann ist alles auf dem Cent genau errechenbar. Und sind wir uns doch ehrlich, das fängt doch schon in der Kalkulation an. Wenn ich ein Angebot abgebe, dann heißt es zwar irgendwo mit der Nachkommastelle so und so viele Millionen, 43 Cent, aber das weiß doch keiner, ob diese Zahl irgendwie mit der Leistung zusammenstimmt. Das war einfach nur das, was bei der Kalkulation rauskommt.
Und das haben wir ja, das sind ja diese Leistungsansätze oder Aufwandswerte, das sind Schätzungen zu einem gewissen Zeitpunkt, wo man in keinster Weise weiß, was da tatsächlich an Aufwand entstehen wird.
Schätzungen sind es nicht, das sind schon Kalkulationen, aber wir wissen, was meinen wir.
In einer gewissen Prozentbandbreite wird das immer liegen und genau dasselbe ist natürlich bei einer Störung. Und jetzt haben wir noch ein Thema gar nicht beleuchtet und wahrscheinlich wartet der ein oder andere Hörer, oh ja, was ist denn mit dem und von was ich spreche, du lachst schon. Ist das Thema
Literaturnachweise?
Ja, Literaturwerte, natürlich. Da gibt's ja diese wunderbaren Tabellen von sämtlichen Bauwirtschaftsexperten. Da gibt's ein ganzes Buch in Deutschland. Früher hat er Fügen Schubert Lang geheißen. Mittlerweile nimmer, weil der Herr Schubert, glaube ich, der Herr Lang ist nur dabei. Der Herr Schubert, glaube ich, ist verstorben.
Einer ist weg, ja.
Genau. Und insofern gibt es da eine wunderbare Bandbreite und natürlich auch eine wunderbare Spielwiese für die ganzen Bauwirtschaftsexperten. Und auch das ist beim Bauherrn wieder nicht so beliebt, weil er natürlich sagt, da ist auch wieder eine gehörige Unschärfe dabei. Beginnen wir bei den Literaturwerten vielleicht einmal damit. Wie ist es mit den Literaturwerten aus deiner Sicht? Es gibt ja wirklich eine Fülle an verschiedenen Werten, an verschiedenen Zahlen. Wo ist da zunächst einmal die Krux an der Auswahl dieser Tabellen, welche du denn heranziehst?
Genau, die Frage beantwortet eigentlich das schon, weil es einfach so viele gibt. Es gibt natürlich ein paar so Klassiker, wo man sagt, die zieht man für gewisse Leistungen heran, aber natürlich ist immer zu schauen, wo kommt denn der Literaturwert her, wie wurde er ermittelt. Da ist ja meistens dahinter irgendein Forschungsprojekt oder irgendeine Dissertation oder Diplomarbeit. Und da muss man natürlich schon schauen, ob der Literaturwert X, der einen Produktivitätsverlust für Thema Y behandelt, ob denn da die Grundlagen für mein Projekt überhaupt anwendbar sind. Also nicht, dass ich da irgendwas aus dem Erdbau verwende für einen Hochbau oder umgekehrt. Also das ist einmal das Erste grundsätzlich. Ich glaube, das kann man noch relativ leicht handeln. Dann sind wir bei dem Punkt, dann gibt es meistens Bandbreiten. Da steht dann irgendwo, ja, Abweichungen zwischen 10 und 30% sind realistisch. Im besten Fall habe ich dann noch eine Kategorisierung, dass das halt mit die und die Kriterien zusammenhängt, wenn ich mich eher im unteren oder wann eher im höheren Bereich bewege. Aber da sind wir schon sehr stark bei den Soft Facts. Und wenn wir da jetzt immer mehr Ebenen da mit diesen Soft Facts vermischen, dann wissen wir natürlich, dass das Ergebnis, wenn man dann irgendwelche Grunddaten mit so Literaturwerten multiplizieren, dass natürlich da eine riesige Streuung entsteht von dem, was es quasi abbildet und dem, was es vielleicht ist oder sein dürfte. Da bewegen wir uns eben, wie auch ich schon jetzt sage, sehr im Konjunktiv. Und drum, vielleicht nur, weil du gesagt hast, wie nehme ich wahr, also bei mir ist tatsächlich so, ich habe früher viel mit diesen Naturwerten auch gearbeitet, aus der Vergangenheit heraus, auch ein bisschen so aus meinem Background. In den letzten Jahren stelle ich selber fest, dass ich sowohl bei den Nachträgen, die ich zur Prüfung bekomme, als auch bei denen, die ich teilweise selber erstelle, immer weniger auf Literaturwerte zurückgreife und nach wie vor mehr auf diesen Sollte-Ist-Vergleich oder alle diese Nachweisformen zurückkehre, weil die einfach am Ende des Tages noch greifbarer sind, wo ich sage, da habe ich jetzt irgendwo Fakten am Tisch. Und vor allem ein Thema ist bei Literaturwerten ja immer nur das Thema, ja, vielleicht würde ich da ja dem AN vielleicht sogar mehr zahlen, wie er Aufwand gehabt hat. Und diese Missvergütung, die geht in die Köpfe der Auftraggeber nicht rein, dass das auch sein dürfte. Darum ist auch das andere Modell wahrscheinlich einfach das, was sich in der Praxis mehr durchgesetzt hat, weil sie da beide Seiten, zumindest speziell auch auf Bauernseite, immer an einer Lösung eher annähern können, wie wenn abstrakt diskutiert wird, dass ein Mehraufwand von 17,8% gemäß Literaturwert XY denn gerechtfertigt sei, wenn keiner am Ende des Tages weiß, was der wirkliche Aufwand dahinter ist, ist zwar alles an sich, eigentlich sollte das ja nicht das Thema sein, wie wir alle wissen, in der idealen Welt erstellt man ja den MKF lange vor der Ausführung und wir könnten diesen Ist-Vergleich ja gar nicht machen. Heute sprechen wir über gestörte Bauabläufe und die werden in der Regel natürlich immer erst nach Leistungserbringung aufgestellt, weil man es ja vorher gar nicht weiß.
Okay, also wir haben ein Riesenproblem in der Wahl der Literaturwerte, in der Wahl der Bandbreite, das heißt, da haben wir eine erhebliche Unschärfe oder können eine erhebliche Unschärfe haben und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Bauer sagt, was ist da dann wirklich die wahre Zahl? Und jetzt hast du eh schon gesagt, wir haben aber auch die Istkosten, weil wir danach dran sind. Das heißt, wenn wir das von beiden Seiten irgendwie beleuchten, und da sind wir wieder bei dem Thema, auf das ich schon vorher hingedeutet habe, da sind wir wieder bei dem Thema, dass es sinnvoll ist, das immer von mehreren Seiten zu betrachten, von mehreren Seiten zu plausibilisieren. Das heißt, wenn man so eine Literaturwertgeschichte hat, wenn man sich das dann auch von der Seite der Ist-Kosten anschaut, also über einen Sollte-Ist-Vergleich und relativ ähnliche Ergebnisse bekommt, was sagst du dann dazu? Sind wir dann auf dem richtigen Weg?
Natürlich, also ich glaube, wenn ich jedes Thema, wenn ich es von mehreren Seiten beleuchte, hilft mir natürlich einfach, das zu plausibilisieren und einfach die Darstellung auch dann objektiv irgendwo, sage ich, niederschreiben zu können. Wenn ich sage, der Sollte-Ist-Vergleich ergibt mir im Wesentlichen plus-minus das Ergebnis, was ich aus der Literatur XY rauskriege, naja, sobald ich einmal eine Deckungsgleichheit habe, ist das schon mal ein Indiz, dass entweder beides komplett falsch ist oder dass beides sehr richtig ist. Also es ist noch nicht das alleinige aller Heilmittel, aber dann wird es vielleicht noch eine dritte Betrachtungsweise geben müssen. Und wenn man die dann auch das bestätigt, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das heißt also, die Betrachtung oder die Kombination oder die Betrachtung mehrerer Herangehensweisen ist sicherlich wichtig. Zu bedenken ist aber auch oft noch, auf das bin ich jetzt auch in der Praxis schon ein paar Mal gestoßen, die Literatur hat oft ja Grenzwerte. Ich glaube, Oberndorfer hat einmal gesagt, 20% oder 25% ist die maximale Produktivitätsverlust beim gestörten Bauablauf, weil wenn es mehr wäre, so auf der Art, so dumm ist ja keine Firma, da würde man selber auf die Füße steigen, so auf der Art. Und jetzt habe ich aber teilweise in der Praxis oft wirklich Fälle, wo es dann deutlich drüber ist, da bin ich bei 30-40% sauber nachgewiesen, belegt, wo man sich dann zu Recht fragt, na, warum konnte denn das überhaupt passieren? Und dann habe ich einfach wieder das Thema, da muss ich es wieder von der anderen Seite beleuchten, was kannst du noch für die Gründe dafür geben? Und dann sind wir genau bei den Punkten, die wir heute schon besprochen haben, in welcher Sphäre liegen die Themen. Aber wie gesagt, wenn wir es von unterschiedlichen Seiten beleuchten, können wir auf jeden Fall ausschließen, dass wir irgendwo auf dem Holzweg sind.
Das heißt, weil du noch eine dritte Beleuchtung oder einen dritten Weg jetzt gerade ins Spiel gebracht hast, jetzt in dem Fall, was wäre dann da eine Möglichkeit? Sind wir dann da im Bereich des repräsentativen Einzelnachweises oder welche Ideen hättest du dann noch?
So ist es, genau. Also wenn man sagt, man hat einmal den globalen Nachweis in der Einreichung, man hat dann alternativ den Literaturnachweis oder halt umgekehrt und ist sich nicht ganz sicher, es passt zwar zusammen, die beiden, dann natürlich, wenn man sie dann rausgreifen kann, man schaut sich jetzt zwei, drei Detailsachen an auf der Baustelle oder in diesem komplexen Ablauf und wenn dann dort auch noch nachgewiesen werden kann, dass diese Größenordnung dieser Behinderung, dieser Störung, des Produktivitätsverlusts auch in einer gleichen Größenordnung sich ermitteln lässt, dann wäre das noch ein dritter Anker, wo ich sage, da habe ich jetzt noch einmal einen Nachweis erbracht, dass das dann wirklich in der Größenordnung stattgefunden hat.
Und da sind wir dann auch in einem Bereich, wenn ich mir das von drei Seiten anschaue, ich meine, was wird denn letztendlich gemacht? Nehmen wir den Worst Case, das Ding geht wirklich vor Gericht. Was wird denn dann gemacht vor Gericht? Auch nichts anderes. Zwar von einem Sachverständigen, aber bauwirtschaftliche Berater sind auch oft Sachverständige, gerichtlich Beeidete. Also insofern ist dann da, wenn man da wirklich von mehreren Seiten hingeht, weil es geht ja immer beim, haben wir eh schon gesagt, beim öffentlichen Bauherrn darum, dieses Damoklesschwert des Bundesrechnungshofs, du hast aber was falsch gemacht und nicht alle Register gezogen bei der Prüfung. Also wenn man das wirklich so macht, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, dass man einmal die globale Geschichte hernimmt, dann das nochmal über Literaturnachweise, so gut wie es halt geht, in den Grenzen der Literaturnachweise, verifizieren und dann diesen hoffentlich einigermaßen übereinstimmenden Bereich noch einmal von einer dritten Seite beleuchtet, dann sind wir da eigentlich relativ sauber, oder?
So ist es. Recht viel mehr, glaube ich, kann man dann eigentlich nicht mehr tun. Nur diese Schritte können natürlich je nach Komplexität irgendeiner MKF halt sehr zeitraubender, aufwendiger sein. Und ich habe jetzt gerade selber, weil ich in so einem Projekt involviert, da hat dieser Prozess ein Jahr gedauert. Okay. Aber am Ende des Tages haben wir eine Lösung gefunden, ja.
Ein Jahr gedauert, beide Seiten mitgearbeitet,
also beide mitgearbeitet, unterschiedliche Nachweisführungen versucht, in die Richtung, dann wieder mal falsch abgebogen, dann wieder zurück auf den Weg gefunden. Oft braucht es einfach seine Weile, aber jetzt sind wir auf dem Weg, wo wir sagen, wir haben unsere Dokumentation beisammen, das ist sauber geprüft, wir haben ein Einvernehmen hergestellt und der Prüfbericht, der muss jetzt noch geschrieben werden.
aber er ist schon im Kopf.
Der ist schon im Kopf, dann passt es.
Ja, und dann ist es ja auch so, nehmen wir wieder das Beispiel her, was ist denn die Alternative? Also da kann ich schon mal ein Jahr konstruktive Zusammenarbeit, so wie ich das auch gehört habe, war das ja so, konstruktive Zusammenarbeit investieren, als dass ich es explodieren lasse und zum Äußersten kommen lasse, weil das sind weit mehr Kosten, weit mehr Stunden, weit mehr Nerven bei den Beteiligten, die einfach nicht sein müssen, wenn sie vermeiden lassen mit den Tipps, die heute von dir gegeben wurden. Und mit dieser Frage, mit diesem eigentlich wunderbaren Zusammenfassung, möchte ich mich auch von dir verabschieden, lieber Harald. Es war mir ein Fest, mit dir über das Thema zu plaudern. Und ich glaube, da war ganz, ganz viel dabei für Menschen, die mit Störungen auf der Baustelle zu tun haben, dass einfach da ein bisschen besseres Verständnis dazu da ist und auch vielleicht ein bisschen die Scheu davor genommen wurde, solche Dinge nachzuweisen, beziehungsweise wie kann ich mich da sauber, gerade auf der Bauherrenseite, wie kann ich mich da sauber aufstellen, sodass ich da eben nicht diesen Vorwurf bekomme, ich habe irgendwie Geld verbrannt. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und bei meinem Podcast ist es immer so, in den Interviews ist es immer so, dass die letzte Frage auch gleich der Abschluss des Podcasts ist. Und die letzte Frage bei dir, Harald, ist natürlich, wie stellst du dir oder wünschst du dir unsere Branche in 10 bis 15 Jahren? Was soll sich in dieser Zeit zum Positiven natürlich verändert haben? Du darfst jetzt eine Utopie der Baubranche in 10 bis 15 Jahren zeichnen.
Gut, dann mache ich es in diesen zwei Varianten, Vorstellung und Wunsch. Das wird wahrscheinlich differieren, das können wir uns dann in 10 Jahren unterhalten. Einfach aus dem Grund, wenn ich rückblicke, was habe ich so vor 10 Jahren ungefähr gemacht in meinem Alltag? Da bin ich gerade frisch selbstständig geworden. Da hat sich nicht viel geändert in meinem Tagesgeschäft. Also die Themen waren ähnlich. Also dahingehend glaube ich, weil die Baubranche grundsätzlich eine sehr träge Branche ist und da Fortschritte immer erst zeitversetzt oder teilweise gar nicht kommen. Jetzt glaube ich einmal, dass der grundsätzliche Arbeitsalltag ähnlich sein wird, also mal jetzt in meinem Umfeld, auf der Baustelle draußen glaube ich sowieso, weil das ist halt einfach eine Branche, wo Fortschritt im Vergleich zur Computertechnik oder Artificial Intelligence, diese AI, weil wir da jetzt so Begriffe haben, kann da nie so diesen, Footprint hinterlassen, wie wir es jetzt in anderen Bereichen haben. Aber vielleicht der Wunsch, und darum habe ich das Stichwort schon gebracht, AI ist jetzt in aller Munde und man hört so ein bisschen in der Branche, dass das auch jetzt schon langsam Einzug findet in unserer Branche. Also da würde ich mir schon wünschen, dass viele Themen, die einfach jetzt einen sehr großen administrativen Aufwand mit sich bringen, was man einfach auslagern kann oder was einfach eigentlich aus meiner Sicht schon längst automatisierbar sein könnte, wenn da diese neuen Technologien uns da ein Hilfsmittel, also jetzt nicht so das Handy, was, sage ich mal, so ein bisschen ein Verschlimmbesserer war, sondern wo wirklich eine Hilfe daraus entsteht für unseren Alltag, ich glaube, Das kann vom Polier, Techniker, Bauleiter bis hin zum Manager, wie auch immer, wenn wir da Hilfsmittel bekommen, dann wäre das, sage ich mal, ein Wunsch, glaube ich, mit dem ich mich sehr gut freuen würde und wo ich dann in 10 Jahren oder bald in Richtung Pension nachdenken kann.
Ja, dann sind wir mal gespannt, ob dieser Wunsch, ich freue mich auf das Gespräch mit dir in 10 Jahren.
Gerne.
Das werden wir dann wieder in Podcast-Form führen und bis dahin, Harald, also ich hoffe, dass wir uns dazwischen das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Bis dahin, vielen Dank, alles Gute.
Danke auch.
Königsweg gibt es also keinen. Es bleibt immer herausfordernd, solche Themen so darzulegen, dass beide Seiten damit leben können. Das ist klar herausgekommen. Aber mit den Tipps aus diesem Podcast gelingt dir das zukünftig vielleicht leichter. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Herzlichst dein Stefan Oberdinger.